Wir hören aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 57, die Verse 14 bis 21. Und er wird sagen: macht Bahn, ebnet den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein, denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. Über Israels sündhafte Habgier wurde ich zornig und ich schlug es, verbarg mich und zürnte. Da wandte es sich noch weiter ab auf seinem selbsterwählten Wegen. Seine Wege habe ich gesehen. Dennoch will ich es heilen und es leiden und ihm und seinen Trauernden mit Tröstungen vergelten, indem ich Frucht der Lippen schaffe. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will es heilen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Herr, das sind deine Worte und nun bitten wir dich, dass du sie in unsere Herzen sprichst und lebendig machst und eine neue Frucht der Lippen schaffst. Amen. Unser heutiger Abschnitt stammt aus dem zweiten Teil des prophetischen Buches Jesaja. Es enthält die umfassendste und reichhaltigste Botschaft aller Prophetenbücher. Kein anderer Prophet enthüllt so viel von Gottes Heilsgedanken wie Jesaja. Jesaja wirkte vor allem in der Zeit des Königs Hiskia von Juda, noch vor dem babylonischen Exil. Das Buch Jesaja ist gewissermaßen eine kleine Bibel in der Bibel. Es enthält 66 Kapitel, was der Anzahl aller Bücher der Bibel entspricht. Sogar die Einteilung stimmt mit dem Alten und Neuen Testament überein. Die Kapitel 1 bis 39 spiegeln das Alte Testament wider und die Kapitel 40 bis 66 das Neue Testament. Auch inhaltlich entspricht Jesajas Botschaft dieser Einteilung. Die Sichtweise der Kapitel 1 bis 39 beziehen sich auf die Zeit vor dem Exil, und die Kapitel 40 bis 66 weisen deutlich auf den Messias, den verheißenen Erlöser, hin. Das bekannteste Kapitel ist ja das Kapitel 53 über den leidenden Gottesknecht. Und dieser zweite Teil des Propheten Jesaja wird das Trostbuch genannt. Ja, es beginnt mit: Tröstet, tröstet mein Volk. Israel hatte mit seiner Verbannung nach Babylon eine nationale Katastrophe erlebt. Das Südreich Juda war nach der Eroberung durch Nebukadnezar keine eigenständige Nation mehr. Der Tempel in Jerusalem, das Zentrum der Begegnung mit Gott, war zerstört. Die Juden waren aus ihrem Land vertrieben worden und mussten im heidnischen Ausland leben. Alles war aus. Eine schlimmere Katastrophe war für Israel kaum noch vorstellbar. Und Gott hatte Jahrhunderte vorher durch seine Propheten immer und immer wieder davor gewarnt: Kehrt um von eurer Abgötterei, hört auf, euch auf fremde Mächte zu stützen. Israel hatte nicht gehört. Und so ging es immer weiter bergab. Und dann hat der heilige und gerechte Gott das unvermeidliche Gericht eintreten lassen. Für die damalige Generation war es das totale Aus. Aber nicht für Gott. Gott hatte durch seinen Knecht Jesaja nicht nur lange vor der Katastrophe gewarnt, er hatte sogar schon im Voraus die Antwort auf die Zeit danach geliefert. Die Antwort Gottes haben wir mit dem Trostbuch, also den Kapiteln 40 bis 66 des Jesaja-Buchs, vorliegen. Gottes Antwort auf die Sünde Israels ist nicht Verurteilung oder Häme, ich habe es euch ja gleich gesagt, sondern Gnade und Trost. Gnade und Trost in der Person des Messias, der ihnen vor Augen gestellt wird. Gottes Antwort auf die Sünde und die Verderbnis des Menschen ist Jesus. Und so redet Gott durch Jesaja zu seinem Volk in seelsorgerlicher Liebe, um sie nach dem Gericht zur Umkehr zu bringen, um sie wieder zu sich zu ziehen. Siehst du, wie Gottes suchende und rettende Liebe sogar durch seine Gerichte hindurch brennt? Gottes Heiligkeit verlangt nicht nur Strafe und Gericht über den verstockten Sünder, sondern er will ihn retten, er will ihn heilen, er will ihn wiederherstellen. Und in diesem Sinne dürfen wir auch diese Worte Jesajas uns zu Herzen nehmen, dass sie im Heiligen Geist auch zu uns gesprochen sind. Israel hatte Unvorstellbares erlebt. Auch wir kennen Nöte, Leid, Tragödien in unserem Leben. Und da fragt man sich vielleicht manchmal, wo ist Gott eigentlich in dem ganzen Unglück? Wenn man sich KZ-Gedenkstätten anschaut oder das Massaker vom 7. Oktober, sagen manche angesichts des Grauens, wenn man das hier sieht, kann man doch nicht mehr glauben, dass es einen Gott gibt. Gott antwortet mit einem Zitat, das einen Befehl enthält. Jemand wird hier zitiert. Wer genau ist, erstmal unklar. Vers 14. Und er wird sagen, macht Bahn, ebne den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Ein Anstoß, hebräisch, ein Mikscholl, das ist ein Hindernis, über das man stolpert und zu Fall kommt. Oder im übertragenen Sinn etwas, worüber man sich ärgert und dann unbedacht handelt. Er sagt, tut erstmal das alles weg, was euch an Gott ärgert, was ihr nicht versteht, was euch umtreibt. Die ganzen Hindernisse und Blockaden, die euch daran hindern, euren Gott in eurer jetzigen schweren Situation zu suchen und zu erkennen. Und dann stellt Gott sich selber vor. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Wo wohnt der Heilige Gott? Gott hat einen dreifachen Wohnort. Der erste, Gott, wohnt in der Höhe. Gemeint ist damit das Jenseits, Gottes Herrlichkeitswelt. Es ist der Ort, zu dem wir keinen Zugang haben. In 1. Timotheus 6, Vers 16 wird dieser Ort so beschrieben. Der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dieser Aufenthaltsort Gottes ist uns verborgen. Gott ist in seiner Heiligkeit vollkommen abgesondert von der diesseitigen Welt. Niemand, kein Mensch, ist und war je in der Lage, diesen Ort mit seinen Augen zu sehen. An dieser Verborgenheit Gottes leiden wir immer wieder. In dieser verborgenen Höhe wohnt der heilige Gott, den wir nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen oder sonst wie beweisen können. Der Gott, dessen Existenz wir deshalb manchmal bezweifeln. Dort wohnt der Gott, der die Geschichte der Welt und unser persönliches Leben regiert. Auf eine Weise, die für uns undurchsichtig und rätselhaft ist. Der Gott, der nicht rational verstehbar und kausal erklärbar ist. Psalm 77, Vers 13 und 14 drückt der Beter das anbetend in dieser Form aus. Ich sinne nach über alle deine Wege und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, O Gott? Wenn wir Gott in der Höhe seiner Verborgenheit suchen, werden wir verzweifeln. Das ist der Fall. Wenn wir all die verzweifelten Warum-Fragen stellen, in der Annahme, dass wir irgendwelche kausalen Erklärungen für Unbegreifliches erhalten, als ob uns das etwas helfen würde, es besser zu ertragen. Das ist ein Stolperstein, das ist ein Hindernis, das ist eine Blockade. Tu sie besser weg. Gott sei Dank ist die Höhe nicht die einzige Wohnung Gottes. Wenn er nur dort wäre, wäre er nur ein blindes Schicksal, namenlos, nicht ansprechbar. Es wäre für uns in der Tat unerträglich. Gott aber hat sich der Menschheit selbst geoffenbart. Und das ist seine zweite Wohnstadt, das Heiligtum. Das Heiligtum ist der Ort der Selbstoffenbarung Gottes. Gott hat sich uns Menschen geoffenbart, sonst wüssten wir nichts von ihm. Gott will uns von Anfang der Schöpfung an begegnen. Er sucht die Gemeinschaft mit uns. Er hat sich den Erzvätern geoffenbart, als der Gott Abrahams, Israel, Isaaks und Jakobs. Er hat sich dem Volk Israel durch Mose am Sinai geoffenbart. Die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, war das Heiligtum Gottes in der Wüste. Später baute Salomo den ersten Tempel in Jerusalem. Tausende Israeliten unternahmen dreimal im Jahr lange und beschwerliche Reisen, um Gott an den Pilgerfesten im Tempel zu begegnen. Und zuletzt hat sich Gott durch den Sohn Jesus Christus geoffenbart, indem er selbst Mensch auf der Erde wurde. Das Heiligtum ist der Ort, wo wir Gott normalerweise begegnen. In der jetzigen Gemeindezeit sind das alle Versammlungen, wo sich die an Jesus Gläubigen treffen. Denn dort ist Jesus in ihrer Mitte, wie er verheißen hat. Das ist nicht nur eine fromme Floskel, die wir immer wieder sagen, das ist real, erlebbar und erfahrbar. In unseren Gottesdiensten, in unseren Bibelkreisen, Hauskreisen, Gebetskreisen begegnet uns Gott. Ich hoffe, du bist mit dieser Erwartung hierher gekommen. Unsere Versammlungen dürfen niemals eine fromme Routine sein, sondern wir suchen die Begegnung mit Gott und erwarten, dass wir etwas von ihm empfangen. Und in dieser Gemeinschaft mit Christus werden wir uns auch gegenseitig sozusagen zum Christus. Nicht um uns zu erlösen, sondern uns gegenseitig in der Liebe und dem Geiste Christi zu dienen. Gott ist in der Gemeinschaft der Heiligen real gegenwärtig und real erfahrbar. Liebst du diese Wohnung Gottes? Sehnst du dich nach ihr? Oder sind die Versammlungen für dich nur ein frommes Pflichtprogramm? Jetzt der dritte Wohnort. Gott wohnt bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Das sind die, die in ihrem Geist, in ihrem Innern zerschlagen sind, vernichtet, gedemütigt. Der Kontext macht deutlich, dass es sich nicht allgemein um die Armen, Kranken, Benachteiligten der Welt handelt, sondern das sind diejenigen, die mit ihrer Sünde und mit sich selber am Ende sind. Es sind diejenigen, die wie Israel im babylonischen Exil erkannt haben, wohin sie ihre eigene Sünde und Gottlosigkeit gebracht hat. Die ihre jetzigen schlimmen Lebensumstände als Folge ihrer eigenen Sünde begreifen. Die tiefen Schmerz darüber empfinden, über ihre Sünde und den Folgen, unter denen sie jetzt leiden. Das sind alle, die sich in einer tiefen geistlichen Niedergeschlagenheit befinden, die in ihrem Innern seufzen, weil sie von der Last ihrer Sünde zermalmt werden, die ihre Lage als Gericht Gottes über ihre Schuld ansehen und die sich vielleicht selber als hoffnungslosen Fall aufgegeben haben. Der heilige Gott erscheint ihnen weit weg. So einer war auch der betende Zöllner im Tempel in Lukas 18, Vers 13. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Befindest du dich in dieser Tiefe oder hast du dich mal da drin befunden? Dann ist dir der heilige Gott besonders nahe. Ob du das jetzt fühlst oder nicht? Ja, Gott sagt, ich will dich bewohnen. Warum wohnt Gott gerade bei einem solchen zerschlagenen, gedemütigten Geist? Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Darum, er will dich retten, er will dich beleben, dein Herz wieder gesund machen. Gott will dir gnädig sein. Hast du es gehört? Er will dir Gnade schenken, Erlösung, Befreiung, Wiederherstellung, nicht Strafe, nicht Untergang. Und Gott spricht dir gerade jetzt seine Gnade zu, Vers 16. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein, denn ihr Geist würde vor mir verschmachten um die Seelen, die ich gemacht habe. Ja, ich weiß durchaus und habe das auch selber erlebt, dass eigene sündige Wege schlimme Folgen haben. Wir können solche Folgen der Sünde durchaus als Zorn Gottes begreifen. Aber die gute Nachricht ist, Gottes Zorn dauert nicht für immer. Er beabsichtigt niemals die Vernichtung des Sünders. Sonst könnte kein Mensch vor Gott bestehen. Wir müssten alle verschmachten in unserer Schuld. Sondern Gottes Zorn ist sein Mittel der Erziehung. Gottes Zorn ist seine heimsuchende Liebe, mit der er den Sünder zu sich zieht. Gottes Zorn und seine Gerichte sind endlich, aber seine Gnade, seine Liebe, sein Erbarmen sind es nicht. Wir hören nie auf. Vers 17, über Israel, sündhafte Habgier, wurde ich zornig und ich schlug es, verbarg mich und zürnte. Da wandte es sich noch weiter ab auf seinem selbst erwählten Wegen. Sünde ist niemals harmlos. Hier wird die sündhafte Habgier oder wörtlich Gewinn genannt. Und das, denke ich, bezieht sich nicht nur auf den Materialismus allgemein, sondern es ist im Grunde unsere angeborene Ich-Sucht, die uns zu Fall bringt. Das Streben nach dem eigenen Vorteil, nach mehr Besitz, nach Ruhm, nach Ehre, nach Bequemlichkeit, nach Lustgewinn. Das sündige Ich ist im Grunde genommen der Kern der Habsucht. Ich verlange, was mir zusteht, und meine Bedürfnisse kommen zuerst. Gerade wir, die wir so im Wohlstand leben, sind besonders gefährdet. Denn das äußere Wohlergehen bewirkt, dass wir innerlich gleichgültig und stumpf werden. Und so wenden wir uns immer mehr von Gottes Wegen ab und gehen eigene, selbsterwählte Wege. Denn der Wohlstand, der nicht mit Danksagung genossen wird, wird uns zum Fallstrick. Gott wendet sich von uns ab, wenn wir selbst erwählte Wege gehen. Er wird zum verborgenen Gott, der uns fern ist, den wir nicht mehr wahrnehmen. Er lässt uns sozusagen unser eigenes Ding machen. Er lässt uns weiterlaufen auf den selbst erwählten Wegen. Aber Gott sei Dank, er zürnt noch. Ja, hast richtig gehört. Denn solange mir Gott noch zürnt, beschäftigt er sich ja noch irgendwie mit mir. Es wäre doch viel schlimmer, wenn ich ihm gleichgültig wäre. Das nähme kein gutes Ende. Er würde mich in meiner Verkehrtheit in den Untergang laufen lassen. Darum ist Gottes Zorn über meine Sünde seine Liebe. Er will nicht, dass ich ins Verderben renne. Vers 18. Seine Wege habe ich gesehen, dennoch will ich es heilen und es leiten. Und ihm und seinen Trauernden mit Tröstung vergelten. Also Gottes Antwort auf die selbst erwählten Wege ist seine bedingungslose Gnade. Obwohl sein geliebtes Volk sich so von ihm abgewandt hat, will er es heilen und auf den richtigen Weg bringen. Ist das nicht eine heilige, suchende, rettende Liebe? Bist du heute niedergeschlagen? Bist du am Ende mit deinen selbst erwählten Wegen? Dann bleib nicht in der Selbstanklage oder dem Selbstmitleid, sondern komm bitte mit der Last deiner Sünden zu Jesus. Tu diese Blockaden weg. Bitte glaub es und ergreife es. Jesus hat für dich am Kreuz geblutet. Er hat die Last deiner Sünde vollständig getragen. Jesus hat auch alle deine Lasten getragen, die durch deine Sünden in dein Leben gekommen sind. Er gibt dir einen göttlichen Trost in dein Leben, wie du ihn noch nie gekannt hast. Du kehrst heim ins Vaterhaus, wo der liebende Vater wohnt, und Jesus selbst wird mit seinem Heiligen Geist in deinem Herzen wohnen. Dem bußfertigen Sünder begegnet Gott mit bedingungsloser Gnade. Die Vergebung der Sünden ist unser größtes Glück. Im Psalm 30, Vers 12 betet David: Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt, du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Hast du dieses Glück erfahren? Gott vergibt nicht nur unsere Schuld, er heilt auch den Schaden unserer Vergangenheit. Aus jedem Schaden, den die Sünde angerichtet hat, will er etwas Neues schaffen. Vers 19, indem ich Frucht der Lippen schaffe, Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr, ja, ich will es heilen. Gott schafft etwas Neues, wenn ich Jesus meine Sünden aufrichtig bringe. Und das Erste, was neu wird, das ist Frucht der Lippen. Es ist ein neues, geheiligtes Denken und Sprechen. Was prägt mein tägliches Denken und Reden? Furcht, Sorge, Anklagen, Selbstanklagen, Jammern, Klagen, Selbstmitleid. Wenn das zur Gewohnheit geworden ist, finden wir keinen inneren Frieden. Lass dir von Gott heilige Frucht der Lippen schenken. Mir hat mal in der Phase der Niedergeschlagenheit Folgendes geholfen. Einfach jeden Tag 3 konkrete Dinge aufschreiben, für die man danken kann. Ist nicht schwierig. Und wenn einem nichts Konkretes einfällt, ja, dann danke halt für Gesundheit, für Arbeit, für Versorgung, für Frieden und so weiter. Und dann danke ich Gott dafür im Herzen. Das ist Frucht der Lippen. Das durchbricht die endlose Negativspirale im Denken, die nur immer weiter runterzieht. Und das Ergebnis davon ist innerer Frieden. Frieden mit Gott heißt in der Bibel immer, dass ich mich in Übereinstimmung mit ihm befinde. Und 2-mal sagt Gott hier, ich will mein Volk heilen. Wenn Gott sagt, ich will, dann ist das nicht ein unverbindlicher Wunsch. Ach ja, es wäre ja schön, wenn das möglich wäre, aber leider geht es hier nicht. Was wäre das für ein Gott? Gottes Ich will ist sein feierlich erklärter, souveräner Wille. Sein Heilswille ist bedingungslos. Er gilt ohne Wenn und Aber. Und seinen erklärten Willen führt Gott auch aus, auch gegen Widerstände. Sonst wäre er nicht souverän. Gott verheißt hier seinem geliebten und auserwählten Volk Israel Heilung. Ich kann überhaupt nicht begreifen, wie man nur glauben kann, Gott habe sein Volk Israel wegen seiner Sünde verworfen und sich ein neues erwählt. Jeder Vers in diesem Abschnitt spricht dagegen. Wenn das so wäre, ja, dann gäbe es doch für mich schon längst keine Hoffnung mehr. Bin doch nicht besser als Israel. Aber weil Gottes heilige Liebe mit seinem erwählten Volk Israel zum Ziel kommen wird, ja, das sind die Nahen in Vers 19. Deshalb darf ich auch hoffen, dass dasselbe auch für mich, einen Nichtjuden, einen Fernen gilt. Nein, Israel ist kein hoffnungsloser Fall. Und du bist es auch nicht. Gott wird sein Volk Israel heilen und er wird auch dich heilen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, zu ihm umzukehren und seine große Liebe im Herrn Jesus Christus annehmen. Die Alternative dazu ist der Ort, wo Gott nicht wohnt. Vers 20. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Gott wohnt nicht beim Gottlosen, dem unbußfertigen Sünder. Es gibt übrigens auch fromme Gottlose. Auch solche sind oft kaputt, sind zerbrochen und am Ende wegen ihrer sündigen Herzenshaltung. Zum Beispiel geht man in Anklagen, ja, ich kann doch nichts dafür, Schuld ist die Gesellschaft und meine Eltern und so weiter. Oder man flüchtet in Selbstmitleid und bedauert sich als ein armes Opfer. Man rebelliert gegen Gott, klagt ihn an, warum er das alles zulässt. Oder man resigniert, flüchtet in Spott und Zynismus, um das noch irgendwie zu ertragen. Man sucht nach Vergnügungen und Lustbefriedigung, um sich angenehme Gefühle zu verschaffen. Man flüchtet sich in Süchte, um sich zu betäuben und abzulenken. Man sucht Halt in menschlichen Heilslehren, in Philosophien und Ideologien. Man sucht Hilfe in magischen Praktiken und bei fragwürdigen Helfern und Heilern. Solche Menschen sind innerlich wie das Meer. Es ist in der Bibel ein Bild für die Völkerwelt, die fern von Gott lebt. Die Wellen gehen rauf und runter, sind in ständiger Bewegung und Unruhe. Nie kommt es zur Ruhe und zum Frieden. Die Wellen wühlen immer neuen Unrat und Sündenschmutz auf. Ideologien, Gewalt, Hass, Entzweiung, Krieg, Unterdrückung, Ausbeutung, Ungerechtigkeit. Zerrüttete Ehen und Familien, Feindschaft. Groll, Bitterkeit, brutaler Egoismus. Die Sünde entfaltet ungehindert ihre zerstörerische Dynamik. Und jetzt in der Endzeit umso mehr. Vers 21. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Kein Gottloser wird jemals wahren Frieden haben. Keine Chance. Weder mit sich noch mit seinen Mitmenschen und am wenigsten mit Gott. Darum wird es in der Welt auch keinen wirklichen Frieden geben, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt und ein Ende mit aller Gottlosigkeit macht. Gottes Antwort auf den Unfrieden, das ist Vers 14. Und er wird sagen, macht Bahn, ebne den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Aus dem Neuen Testament wissen wir, wer das gesprochen hat. Es war Johannes der Täufer. Er hat das Kommen Jesu des Messias angekündigt. Macht Platz, beseitigt alle Hindernisse, denn der Messias, der Erlöser ist da. Räumt eure sündigen Blockaden weg, damit er zu euch kommen kann. Gottes Antwort auf Not und Sünde des Menschen ist Jesus. Sehnst du dich nach innerem Frieden, nach Ruhe in Gott? Suche Gott nicht im Verborgenen, wo du ihn nicht begreifst. Such ihn dort, wo er dir sein Herz voller Liebe zeigt, in dem Mann am Kreuz. Der Befehl, die Hindernisse wegzuräumen, ist die einzige Aufforderung hier in unserem Text. Alles andere tut Gott. Er vergibt, er rettet, er tröstet, er heilt, er erquickt, er leitet, er stellt wieder her. Ich will, ich will, ich will. Er hat es bei mir getan, er tut es bei Israel, er wird es bei dir auch tun. Das Einzige, was wir tun müssen, ist mit allen Lasten zu Jesus zu kommen. Woanders als am Kreuz Jesu werden wir keinen Frieden finden. Was hindert dich daran, mit deiner Niedergeschlagenheit zu Jesus zu kommen? Was sind die Widerstände in deinem Herzen? Wo rebelliert es noch in deinem Innern? Nimm diese Blockaden, bekenne sie vor Jesus. Seine Arme sind weit offen. Darum komm mit allem, was dich plagt, zu Jesus. Er ist dein Erlöser. Er wird dich zu einer Wohnung Gottes machen, wo vollkommener Friede wohnt. Amen. Amen. Wir wollen Gebetsgemeinschaft.